Ja, danke an Julian, der 5 Minuten aus einer ganzen DVD rausgeschnitten hat, dass wir das mal ein bisschen kennenlernen können. Jesus sagt ihr, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann traut uns Jesus schon etwas zu. Er setzt voraus, dass wir was tun können. Jeder einzelne von uns. Es geht nicht um das, wie viel, sondern es geht um den Glauben, es geht um die Liebe, es geht um die Bereitschaft zu beten, Herr, hier bin ich, sende mich. Wir haben ja ein Ehepaar in diesem Film kennengelernt, ein holländisches Ehepaar, die einfach auf so einer Missionsreise in Uganda unterwegs waren, gesehen haben, wie die Kinder so weggeworfen werden, einfach unter Büschen, unter Bäumen gelegt werden, die auch das Entsetzen verarbeiten musste, dass, wenn man zu spät kommt, dass vielleicht irgendein Tier seinen Proteinbedarf an so einem Kind gedeckt hat. Und der Herr hat ihr Gebet so erhört, hier bin ich, sende mich, dass sie bis heute noch in Uganda dieses Kinderheim aufbauen und betreuen dürfen. Das ist nicht jedermanns Ruf, aber es zeigt, was der Herr tun kann, wenn er ein gläubiges Herz hat, das ihn lobpreisen und danken will und ihm die große Liebe, die er empfangen hat, wiedergeben möchte. Der Christ ist ein Gebender. Und für ihn gilt das Leitwort Jesu Christi als Lebensmotto. Ich meine das Leitwort, wo Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben als Erlösung für viele hinzugeben. Es geht bei dem Geben nicht um irgendwelche Pflichterfüllung. Es geht nicht beim Geben um die Frage, wie viel gebe ich? Denn die Mutter dieser Frage ist eigentlich eine ganz andere. Die Mutter dieser Frage lautet in Wirklichkeit, um wie viel brauche ich nicht geben? Wie viel darf ich für mich selbst behalten? Also in solchen Sachen will ich gar nicht rumstochern. Als Paulus die Gemeinde in Korinth motivieren möchte, für Bedürftige in Jerusalem, die eine Hungersnot erlitten, zusammenzulegen, um ihnen zu helfen, dann sagt er Folgendes, und das lesen wir in 2. Korinther Kapitel 9, Abvers 6. Da steht, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht, weil die anderen es tun. Also Gruppenzwang. Denn Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes tun können. Schon in dem Psalmen heißt es ja von dem Mann, den Gott reichlich beschenkt. Er hat viel gesät von seiner reichen Ernte den Armen und von seiner reichen Ernte den Armen gegeben. Seine Wohltätigkeit wird man niemals vergessen. Das steht im Psalm 112, Vers 9. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Außerdem würden wir auf diese Weise dazu beitragen, dass viele Gott danken. Eure Gabe hätte demnach zwei Auswirkungen, zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Denn für diese dringend benötigte Unterstützung werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zum Evangelium von Jesus Christus bekennt und so bereitwillig und freudig mit den Christen in Jerusalem und mit anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir aber danken Gott für seine unaussprechliche große Gabe. Hört ihr da irgendwie eine Spur von Moralin? Werden da Erbsen gezählt, ob es 10% vom Netto oder vom Bruttolohn oder überhaupt wie viel Prozent sein sollen? Nichts. Da ist die Rede von Freude, von Dank, von Wohltat, von tiefster Genugtuung die Rede. Nicht? Wie haben wir das gelesen? Denn für diese so dringend benötigte Unterstützung werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zum Evangelium von Jesus Christus bekennt und so bereitwillig und freudig mit den Christen in Jerusalem und mit allen anderen teilt. Kennst du diese Freude? Kennst du dieses Glück? Kennst du diese tiefe Erfüllung? Stell dir vor, du gibst und du gibst von ganzem Herzen und du machst die glückliche Erfahrung. Dein Vater im Himmel, er lässt sich nichts, aber auch nichts schenken. Ein Beispiel aus meinem eigenen kleinen Leben, werde ich nie vergessen. In meinen Studientagen an der FEDA hatte ich einen lieben Freund, der wurde Missionar in Kenia. Und eines Tages ist er dort im Busch, ist er von Rebellen überfallen worden. Sie haben Weiße aufgestöbert, sie haben sie erledigt, sie haben sie ermordet, liquidiert. Und sie waren vorgewarnt, aber es hat nicht gereicht zum Fliehen. Er und seine drei Kinder haben sich so gut es ging im Haus versteckt. Die Rebellen kommen ins Haus hinein, sie durchstöbern alles, sie werfen alles Mögliche um und das große Wunder geschieht. Sie finden ihn nicht, seine Frau nicht und die drei Kinder fanden sie auch nicht. Aber alles war kaputt und zerstört und sie mussten fliehen, um ihr Leben fliehen und haben alles verloren. Und diese Nachricht war kundgetan worden. Und wir haben das in unserer Gemeinde damals vernommen, kannten diesen lieben Bruder sehr gut. Er hatte bei uns öfters als Missionar vorgestellt, war ein Wycliffe-Mitarbeiter, was er so alles tut. Und dann steht ein Bruder auf und sagt, liebe Geschwister, der Herr legt es auf mein Herz, lasst uns mal so richtig in die Tasche greifen. Lasst uns mal so richtig opfern und das mit der Kollekte mal den Kindern überlassen. Lasst uns geben, was dem Herrn gehört und unserem Bruder ehren und lieben und ihn dienen und ihn in seiner Not nicht allein lassen. Es waren knapp 30 Leute da. Ein Opfer von fast 3.000 Mark ist zusammengekommen. Den einen Sonntag unvorbereitet. Ich bin an dem Sonntagmorgen in die Gemeinde gegangen. Mir ist finanziell nicht so gut gegangen. War gegen Ende Monat. Ich hatte noch 50 Mark in meiner Tasche. Hier in diesem Gebäude. Und wo wir da so aufgefordert wurden, dann noch obendrein mein lieber Freund, Studienkollege, dachte ich, na ja, eigentlich hätte ich mit diesen letzten 50 Mark den Kindern ein Zoo wollen oder so. Ne? Aber ich wusste, jetzt ist Gott uns ein Reich dran. Und der wird für mich sorgen, weil ich mich um ihn sorge. Und dann war das nicht Pflicht und soll ich und gräm ich und gib dir einen Ruck. Nein, nein, das war Freude. Das war ein Anliegen, das war ein Bedürfnis. Ja, auch ich will helfen, mir geht es so gut, ich habe Lebenssicherheit. Ich reiche diese Tasche und ich hole die letzten 50 Mark raus, tue sie in den Teller. Die waren weg. Aber das reichte uns allen nur zur Freude. Das, was wir jetzt gerade an Lobpreiszeit hatten, ihr Lieben, das war eine Warmlaufübung im Vergleich zu dem, wenn eine ganze Gemeinde sich freudig und aus tiefster Überzeugung zusammentut, um mal richtig dickes Geld wandern zu lassen. Und stellt euch vor, ich komme nach Hause, gehe im Briefkasten vorbei. Da hat jemand in meinen Briefkasten einen Brief hineingetan. Ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, wer es war. Und stellt euch vor, ich mache diesen Brief auf und wisst ihr, was drin war? 10 50-Mark-Scheine. 50 habe ich investiert, 450 zurückgekriegt. So ist Gott. Als einer, der einem Hilfswerk vorsteht, könnte ich hier vorne stehen und euch Beispiel über Beispiel über Beispiel über Beispiel erzählen. Dass der Herr einen freudigen Geber liebt und sich von einem freudigen Geber nichts, aber auch gar nichts schenken lässt. Es geht nicht um die Menge, da ist eine Witwe, die gibt 2 Pfennige, die kleinste Münze der damaligen Zeit in den Opferkasten. Und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als ihr alle zusammen. Aber wisst ihr, das Geben, das will gelernt sein. Das Geben gehört zur Erziehung unserer Kinder. Es gehört zu unserem Erziehungsauftrag. Was Händchen nicht lernt, das lernt der Hans nimmermehr. Sprüche 22, Vers 6 steht, erzieh den Knaben für seinen Lebensweg, dann weicht er auch im Alter nicht davon ab. Seht ihr, das ist, wo mir jetzt die beiden Jungs hier helfen. Da lächelt man heute drüber. Aber das war so gang und gäbe. Meine Oma hat Sonntagsschule gemacht, da kann ich mich noch gut erinnern an so etwas Ähnliches. Da ist man gekommen, dann hieß es, Kinder, habt ihr euer Missionsopfer nicht dabei? Weil, wenn man eine Münze nimmt und hier reintut, da bedankt er sich auch noch, der hier auch. Oh, war die Münze zu klein. Der ist richtig dankbar hier. Der hört ja gar nicht auf. Nee? Und stellt euch vor, da steht was drauf hier, das könnt ihr nicht lesen. Da steht, willst du den Heiden Hilfe schicken, so lass mich Ärmsten freundlich nicken. Steht da drauf. Und diese Büchse ist so um die 130, 140 Jahre alt. Aber damals hat man schon begriffen, was Hänschen nicht lernt, das lernt der Hans nimmermehr. Erziehen wir unsere Kinder als Christen, dass Geben wirklich seliger macht oder glücklicher macht als Nehmen? Haben unsere Kinder die Vorbilder, dass ein fröhliches, gebendes Leben ein erfülltes Leben ist? Oder resignieren wir schon und denken uns, es hat gar keinen Sinn, Kinder zu erziehen. Sie machen uns doch nur alles nach. Vorbild ist alles. Was man sieht, glaubt man, nicht was man hört. Vorbild zeigt, ob das wirklich meine tiefste Überzeugung und mein Lebensstil ist. Es ist interessant, wie in letzter Zeit immer mehr und mehr Beispiele entstehen. Hier habe ich mal so eine Probenummer von einer bekannten Zeitschrift bekommen. Das ist die Rede von der Steffi Graf. Ihr wisst ja, sie war eine der weltbesten Tennisspielerinnen, die es je gegeben hat. Sie hat auch einen Weltrang-Tennisspieler, den André Agassi, geheiratet. Beide zusammen besitzen ihre Firmen. Und beide haben mehrere Stiftungen gegründet. Und eine Stiftung von der Steffi heißt Children for Tomorrow, eine Stiftung für traumatisierte Kinder in der ganzen Welt. Und in diesem Interview, da wird sie gefragt, Wohltätigkeit ist in den USA ein großes Thema, viel mehr als in Deutschland. Warum? Beantwortet die Steffi Graf, die Amerikaner geben gern. Das liegt in ihrer Natur und das schätze ich ungeheuer. Es fängt schon im Kindesalter an. Bei diesem Event in Houston beispielsweise hatten Kinder kleine Boxen gebastelt und sind damit durch die Zuschauerreihe gegangen, um Geld zu sammeln. Und André und ich versuchen in diesem Sinn zu wirken. Wie können Kinder von klein auf dazu gebracht werden, etwas abzugeben? Das beschäftigt eine Steffi Graf. Wie können Kinder dazu gebracht werden, von klein auf etwas abzugeben? Nächste Frage. Erziehen Sie Ihre Kinder entsprechend? Antwort, klar. Die Kinder haben eine Spardose für Spielsachen, eine Spardose zum Sparen und eine zum Spenden. Drei Spardosen. Spielsachen, Sparen, Spenden. Im Hause Graf Andrassi. Wir sprechen auch darüber, was André und ich mit unseren Stiftungen machen. Die beiden wachsen damit auf. Sie lernen soziales Verhalten. Außerdem im Kindergarten, wo sie an den Wochenende manchmal einen Limonadenstand aufbauen. Und der Erlös geht dann einer wohltätigen Sache dann zu. Also mir ist nicht bekannt, dass die Steffi Graf irgendwie groß aufgefallen wäre oder sich geoutet hätte als ein Mensch, die ihre Hoffnungen in Gott setzt. Es ist mir nicht bewusst, dass sie eine ist, die sich in der Bibel gut auskennt und zum Beispiel mit dem Bibelwort bestens vertraut wäre, alle eure Sorgen werfet auf ihn, er sorgt für euch, er sorgt für dich. Und ich weiß allerdings, dass es den beiden, Frau Graf und ihren Mann, sehr gut geht. Gut gehende Firmen haben. Mehrere. Sie verdienen so viel, dass die aus ihrer Portokasse alle unsere Gemeindeauslagen, ohne mit der Wimper zu zucken, begleichen könnten. Das könnten die. Und das sind Leute, die sagen, auch wir, die wir alles haben, müssen unsere Kinder erziehen zum Geben. Ne? Das seht ihr, man kann diesen Amerika doch was abgewinnen. Ne? Talisman, das ist ja nichts für bibeltreue Christen. Aber ich habe sowas. Ein kleiner Beutel. Es sind $2.25 drin. Habe ich fast immer bei mir. Ja? Habe ich in Stanford, Indiana bekommen, also USA. Wollen wir die Kinder erziehen, ne? Zum Geben. Ja. Da kommt ein kleines Mädchen, 5 Jahre alt, zu mir und drückt mir das in die Hand. Ist furchtbar schüchtern, das arme Ding. $2.20. Da sagt mir ihre Mama, wir geben unseren Kindern Taschengeld. Und die hatte einen Bericht gelesen, die Sophie, den ich geschrieben hatte, bebildert über die Zigeunerarbeit in Rumänien. Wie arm die Zigeuner sind, vor allen Dingen die Kinder, dass sie nur einmal am Tag essen, manchmal nicht mal das. Das hat die kleine Sophie bewegt. Hat sie angefangen, ihr Taschengeld auf die Seite zu tun. Und dann waren die im Urlaub, kurz bevor ich kam. Und dann haben die Eltern ihren drei Kindern Geld gegeben, so halt zum Verbraten, ne? Eis und Popcorn, weiß ich was. Und die kleine Sophie hat kein Eis gegessen, den ganzen Urlaub über, sich kein Popcorn geleistet. Sie hat es in diesem Beutel getan. Damit, wenn ich komme, sie mir was geben kann für die Zigeuner in Rumänien. Und ihr Lieben, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben begriffen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ihr werdet das Reich Gottes nicht erleben. Ihr werdet nicht die Kraft und die Güte Gottes in eurem Leben spüren und schmecken, wie freundlich er ist. Was ihr eines dieser Geringsten getan habt, da ist noch eine, die mir aufgefallen ist. Die Angelina Jolie. Mal hören, was die uns dazu so zu sagen hat. Bitte.
UNHCR is the United Nations High Commissioner for Refugees, and they were established after World War II. To deal with all the displaced persons from that war. And the sad thing is they're a temporary organization. They're considered a temporary organization, so they're reevaluated every few years. I think because on being established, they thought the refugee situation would be over. And in fact, there have always been refugees, forever. And there always will be, as long as there's war and persecution. So UNHCR is in over 120 countries dealing with refugees from all over the world. And I think there's a fight to be had. I'm certainly one of those people that always wanted to fight growing up, and now I know what the fight is, and it's to look after each other and to right the wrongs around the world. And if there is war, or if there are people suffering, or if there is, you know, certain situations that are going unnoticed, or you know, to do what you can. And everybody can do something. So, and I will continue to do everything I can.
And I think someone like her coming out to camps in Thailand or elsewhere provides the public at large, particularly the younger generation, the leaders of tomorrow, an opportunity to hear from someone of her stature as to what refugees are all about. A lot of the things that you hear these days about refugees, as I said, are negative and are factually incorrect. If nothing else, she can help us set the record straight. She can help us provide the facts to the public, and that's really important.
I've asked him if there's something he would like to say to the world or to people about the situation.
While they are in the refugee camp, they just need food and assistance and clothes. That's all. But and also protection.
Have they been safe since they've been in this camp?
Then how let they go? Safe, no problem, but he doesn't know about the future.
I think a lot of people thought the first time I was going in that I was going to come back needing, you know, I came back to Los Angeles and I think they thought, she's the poor thing, is going to come back in therapy. And the thing is, I will never be, I'm so much more grateful for what I have. And I'm so much more, I have no reason to be stressed or complaining or depressed. You know, I can't afford that. I shouldn't dare. I've seen so much worse. The refugees I've met have completely changed my life. And they taught me about a strength of will and spirit that I knew nothing about. And the strength of their family, the strength of so much that they go through with this, most of them with this unbreakable spirit, and they're survivors. And so I have learned so much about life from them. I think everybody's, we're all very similar. I don't think I'm an exception. I think if anybody was in a camp or aware of the statistics or met these families or met these children, they would absolutely start to spend more time doing more.
Das ist ziemlich beeindruckend. Das ist eine Frau, die seitdem sie angefangen hat, sich dafür Flüchtlinge einzusetzen, sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert. Selber zu diesen Flüchtlingslagern hinfährt und viel tut. Aber es ist wichtig, und das ist, ich habe hier drei Zitate, sie hat drei Dinge gesagt, die gehen uns allem was an. Das erste Zitat, sie sagte, jeder kann etwas tun. Jeder. Es geht nicht um die Quantität, es geht nicht um das Ausmaß des Einsatzes, sondern es geht um die Liebe, um die Barmherzigkeit, dort, wo sich eine Möglichkeit auftut, zu helfen, dass man nicht gerade an dem Tag sich den kollektiven Freizeitpark und ihrer Mentalität bemüht, wie es unser ehemaliger Bundeskanzler ja auch beweint hat. Sie sagt im zweiten Zitat, es ist so, dass ich jetzt viel mehr zu schätzen weiß, was ich habe. Es gab eine Missionsärztin, die hieß Dr. Ida. Die hat sich um Leprakranke gekümmert in Indien. Dann sagte ihr jemand eines Tages, als er diese Leprakranke sah, wie sie ihre Glieder verlieren, wie die wegfaulen und abfallen. Dann sagte ihr jemand, ich klagte, ich hätte keine Schuhe, bis ich jemand traf, der hatte keine Füße. Das dritte Zitat, es gibt keinen Grund, depressiv zu sein oder sich zu beklagen. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Das sollte mir nicht passieren. Mir geht es doch gut. Ich musste viel größeres Elend ansehen. Es sagten auch andere Dinge, dass wenn man diese Not sieht, dann hat man das Bedürfnis, noch mehr zu helfen. Ähnliches sagt übrigens die Steffi Graf auch. Sie sagt, du kennst zwar die Bilder aus dem Fernsehen, aber wenn du dann selbst vor Ort bist, ist es sehr, sehr schockierend. Wenn ich die misshandelten Kinder etwa in Kapstadt erlebe, kann ich nicht einfach nach Hause fahren. In diesen Momenten wächst der Wille, noch mehr zu tun, immer mehr. Man vergisst das nicht. Meine Erfahrungen in der Projektarbeit sind sehr emotional. Seht ihr, das ist unsere Not. Wir sind wohlstandsgeschädigt. Uns geht es gut. Warmes, kaltes Wasser. Wehe, 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 wenn es die Stadtwerke nicht ihre Dienste tut. Ich meine, man zahlt ja auch seine Steuer, nicht? Gell? Da darf man auch was verlangen. Strom. Die Wahl, selbst hier in Kandern, zwischen drei großen Einkaufsmöglichkeiten, um sich einzudecken mit seinem Lebensmittel, da vergisst man schnell, dass es in den größten Teil der Welt, aber zunehmend auch hier in Deutschland, ganz anders aussieht. Ich bin überrascht, wie zunehmend häufiger wir als Hilfswerk angegangen werden, Menschen hier in unserem deutschen Vaterland auszuhelfen. Und ich verzichte darauf, aus Zeitgründen die ganzen Listen aufzuzählen, wo überall Not ist. Dass es in der Welt zum Beispiel 27 Millionen Sklaven gibt, die gegen ihren Willen zur Arbeit gezwungen werden, dafür nichts bekommen und selber zuschauen müssen, wie sie überleben. Zum Beispiel auch in Rumänien, nachweislich. Und das ist unsere Gefahr, in der wir stehen. Das ist die Gefahr der Gleichgültigkeit. Es ist die Gefahr, dass uns aus den Augen entgleitet, dass der Herr mich beschenkt mit Gesundheit, mit einer guten Arbeitsstelle, mit einer Rente, die die Generationen vor uns und nach uns nie wieder sehen werden. Kann keiner sagen, hier, ich weiß nicht, was ich morgen essen werde oder was ich anziehen soll. Und seht ihr, diese Gleichgültigkeit ist das, was Gott über seine Kinder so erschüttert und ihn aufwühlt. Das lesen wir in Hesekiel 16, Vers 49. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Speise in Hülle und Fülle, sorglose Ruhe. Hat das etwa zu Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit geführt? Das ist die Not der Wohlstandsgeschädigten. Das ist diese Gleichgültigkeit. Und Gott, der hat was dagegen. Was hat Gott davon, dass er dich und mich so segnet und so reich beschenkt? In Ruhe, Frieden, Sicherheit. Ja, auch mit Wohlstand. Was hat er davon? Wisst ihr, wenn wir zusammenkommen Sonntagmorgen, da haben wir eine Lobpreiszeit. Und die ist schön. Aber wisst ihr, wann die Lobpreiszeit beginnt? Die Lobpreiszeit beginnt dann, wenn dieser Beutel rumgereicht wird, dieser schwarze. Und das ist kein schwarzer Kader, der irgendwelches Unglück bringt, wenn der vorbeigeht. Ja. Warum nenne ich das, dass das der eigentliche Beginn unserer Lobpreiszeit ist? Weil im Psalm 54, Vers 8 steht, ich will dir opfern aus freiem Triebe. Deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut. Und dieser Lobpreis, dieses Herr, du bist gut, es ist das Höchste meines Lebens, dir zu gehören, dir zu dienen. Auch in dieser Gemeinde deinen Namen zu verherrlichen. Dieser Lobpreis offenbart sich auch in dem, was ich von Herzen gerne opfere, das ist der unmittelbare Zusammenhang dieses Bibelworts. Wisst ihr, was wir brauchen, ist eine Erweckung. Was wir brauchen, ist, dass unsere Freude an Jesus Christus, an das Heil in Jesus Christus, eine ständige, innewohnende Gegenwart aus uns herausbricht in einem Jubel des Gebens, des Dienens. Dass wir investieren in das Reich Gottes und nicht als erste Priorität in eine Wohlstandsgesellschaft. Wisst ihr, die Zeit drängt. Ich muss zusammenfassen und mich raffen. Nur ein Beispiel, was passiert, wenn der Heilige Geist das Volk Gottes erfasst und bewegt. Das sehen wir im Alten Testament. Da hieß es, wir müssen zusammenlegen, wir wollen eine Stiftshütte bauen. Und da legte das Volk Gottes freiwillig und mit ganzer Überzeugung, vollen Herzen so viel zusammen. Gold, Silber und kostbare Stoffe und weiß ich was. Ich meine, da muss man rein logistisch denken. Und ich habe ja was mit Transporten und Speditionen zu tun. Nicht? Da müssen die ja den Plunder nicht selber rumschleifen. Ne? Ja. Wenn sie so freudig und großzügig geben. Ne? Und sie gaben es gerne. Und dann hatten jetzt die Leiter des Volkes das Problem, dass sie sagen mussten, Leute, hört auf. Es ist zu viel. Es reicht. Nimm es wieder mit nach Hause. Das ist Erweckung. Lieber Bruder, hat mir neulich aus Neuseeland geschrieben, stell dir vor, wir haben in unserer Gemeinde, der Kassierer weiß gar nicht, wohin mit dem Geld, was da alles zusammengelegt wird in unserer Gemeinde. Und da haben wir als Gemeindeleitung den Gedanken gehabt, wir machen das mal umgekehrt. Wir sammeln das Opfer ein und dann sagen wir, und das haben sie auch gemacht, wenn du in deiner Umgebung Geld brauchst, um das Reich Gottes zu bauen, um jemand, der wirklich bedürftig ist, mal zu unterstützen oder zu helfen oder Bibeln zu kaufen, zu verteilen und du hast das nicht, dann nimmst du aus dem Opferkasten raus, mörmreichlich. Die einzige Bedingung ist, dass du dann an irgendeinem Sonntag, geben wir Möglichkeit, dass du hier vorne kommst und erzählst, wie viel Geld du genommen hast und was du damit gemacht hast. Die mussten am Sonntag einbremsen, weil die Leute fröhliche Berichte hatten, was sie mit Gott Großes erleben durften. Stell dir vor, dass das bei uns auch so wäre, dass unser lieber Klaus aufsteht und sagt, ach ihr Lieben, ich habe so viel übrig, ich würde mal gern am Aktienmarkt ein bisschen zocken, dass wir schneller zum Gemeindehaus kommen. Stell dir vor, wir hätten eine Erweckung und das würde geschehen. Noch ein Beispiel, da möchte ich schließen mit einem Bibelwort. Wenn man so unterwegs ist, wie ich, gerade bei den Zigeunern, dann erlebt man tolle Sachen. Das war ein tolles Erlebnis. Kommt ein Zigeunerbruder, er möchte sich taufen lassen. Prima, aber da sagen die ihm, du bist schon getauft. Und dann sagt er, ja, aber wisst ihr, ich muss beichten, ich habe meinen Geldbeutel aus der Tasche genommen von meiner Taufe. Und habe jemand gegeben. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen darüber. Weil ich doch mit meiner Taufe bekennen wollte, mein ganzes Leben gehört Jesus, alles. Nur mein Geldbeutel hat sich nicht bekehrt. Und ich möchte mich nochmal taufen lassen, aber diesmal mit Geldbeutel. Ja, da haben die rumgetheologisiert und darf man das und so. Und ich, Jungs, halt den Rand ab ins Wasser mit dem Jungen. Eine wunderschöne Taufe. Er hat Gott gelobt und gepriesen. Nee? Der war richtig flüssig. Ich schließe mit dem Wort aus Apostelgeschichte 20, Vers 32. Paulus, gegen Ende seines Dienstes, verabschiedet sich von sehr guten Freunden, engen Vertrauten aus Ephesus. Und sagt ihnen, und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen und das Erbe in der Gemeinschaft der Geheiligten zu verleihen. Silber oder Gold oder Kleider habe ich von keinem verlangt. Ihr wisst selbst, dass für meinen Unterhalt und den meiner Begleiter diese Hände hier gearbeitet haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese Weise abmühen und sich der Schwachen annehmen soll, in Erinnerung an die Worte Jesu, des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Da ging es nicht um Geld, da ging es um mehr. Geben ist seliger als nehmen. Mein Vater hat mal einen Chef gehabt. Und ihr vergibt mir, das muss ich euch erzählen, das ist so toll. Der hieß Archibald Letourneau. Archie, aus Texas. Und das war ein Mann, ein richtiger Texaner. Ja, nichts ist unmöglich. Ne? Und der war im Straßenbau. Und dann hat er sich geärgert über die Maschinen, die er immer wieder so viel Geld kaufen musste, bezahlen musste und die ihn immer wieder kaputt gingen. Da fing er an, seine eigene Maschine zu konstruieren, hat mehr Geld verdient an seinen Baumaschinen als an den Straßenbau, hat ganze Autobahnen gebaut. Eisenhower hat damals dieses Interstate-System kreiert und er hat sehr davon profitiert. Aber aufgrund einiger Fehlentscheidungen und auch diverse geschäftlichen Schwierigkeiten stand er vor dem Aus. Fertig. Eine Woche später war Gericht angesagt, Insolvenz. Dann ist der Archie auf die Knie gegangen und hat gebetet, Herr, ich will dir dienen. Ich sehe so viele Nöte in der Mission und da möchte ich so von Herzen helfen. Aber du musst mich reich machen. Und ab heute ist das nicht mehr meine Firma, ab heute ist es deine Firma. Und 90% des Gewinns, das ich verdiene, wird deiner Sache zugutekommen. Und nur 10% für mich. Er hat einen Vertrag gemacht mit seinem Herrn. Der war so erfolgreich. Multimillionär geworden. Ist trotzdem ein ganz bescheidener Mann geblieben. Als mein Vater ihn kennengelernt hat, ist er zu dem nach Hause gekommen. Und da war der Gärtner draußen. Da fragte er, wo finde ich Frau Letourneau? Sie hat mich bestellt. Dann sagt der Gärtner, ach Jung, geh einfach ins Wohnzimmer rein. Und in der Küche, da ist so ein großer Kühlschrank. Und wenn du Durst hast oder sonst was brauchst, du bedienst dich einfach. Da sagt er, ich kann doch nicht zum Chef einfach so ins Haus gehen. Auch bei dem schon. Nee? Und dann geht er rein und da wartet er auf den Chef. Der Gärtner sagt, er täte ihn melden. Da kam der Chef herein und der Chef war der Gärtner selbst. Ja? Ja? Einfach, bescheiden. Der hat aus eigener Kraft heraus es gestemmt, Missionary Aviation Fellowship zu gründen. Flugzeuge, Flugschule, Hubschrauber, Pilotenausbildung. Und dann die Piloten selbst finanzierten die ganzen Missionsländer hinausgeschickt, samt Flugzeug und allem, was sie dazu gebraucht hat, weil Gott sein Geschäftspartner ist. Der hat seine Autobiografie heißt auch, Gott ist mein Geschäftspartner. Ja? Herr, die Firma gehört dir. 90% des Gewinns gehört dir. Ich gebe mir mit den Zehnten zufrieden. Und ist als mehrfacher Millionär gestorben. Weil Gott sich nichts schenken lässt. Einen fröhlichen Geber, den hat Gott lieb. Geben ist seliger als nehmen. Möge der Herr uns die Gnade geben, dass wir das für unser ganzes Leben mitnehmen, zum Wohl unserer Gemeinde und zur tiefen Sinnerfüllung und Freude unseres eigenen Lebens und Glaubens. Amen.